Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Im Fitnessstudio erzählte mir eine Trainerin, dass der Januar der vollste Monat sei. Und zwar aus dem Grund, da ist richtig was los im Fitnessstudio, weil die Leute die guten Vorsätze umsetzen wollen. Ja, dann kommen sie ins Fitnessstudio, weil sie sich vorgenommen haben, sich mehr zu bewegen, mehr Sport im Alltag, beweglicher zu sein, vielleicht auch schmerzfrei im Rücken und so. Und so ist ordentlich was los. Da kommen ganz viele, die richtig motiviert sind und an die Geräte gehen und in die Kurse gehen und voller Freude diesen Weg beginnen. Dann schon im Februar meinte sie, spätestens im März leert sich das Fitnessstudio wieder so ein bisschen. Da haben viele schon wieder aufgegeben. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Vielleicht aus Bequemlichkeit, dass man doch keine Lust hat. Vielleicht macht es auch einfach keinen Spaß. Allein kann man sich schwer aufraffen. Man hat zu viel zu tun. Es gibt immer Gründe, es dann wieder zu lassen. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man die besten Vorsätze hat, einen bestimmten Weg einzuschlagen, etwas zu verändern, eine Entscheidung zu treffen. Das muss ja nicht nur ein Neujahr sein, das kann ja an jedem Tag des Jahres passieren. Und auch in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also tatsächlich der Klassiker ist, dass man gesünder leben möchte, also gesünder ernähren, mehr Bewegung, genügend Schlaf, was so dazu gehört. Aber auch man kann sich auch vornehmen, zum Beispiel in der Schule besser zu sein, dass man jetzt richtig durchstarten möchte, sich mehr melden und lernen für Arbeiten und so. Oder sich beruflich, dass man sich da vielleicht neu orientieren möchte oder in dem Bereich, in dem man ist, dass man da sich mehr investieren will. Oder im Ehrenamt zum Beispiel. Kann auch sein, dass der gute Vorsatz ist, endlich mal Ordnung zu halten zu Hause, ja, und da Struktur zu schaffen und auch das durchzuhalten, ja, nicht nur kurz, sondern auch für länger. Oder auch, dass ich mir vornehme, mit meinen Mitmenschen anders umzugehen, vielleicht geduldiger zu sein mit meinen Kindern oder geduldiger mit meinen Eltern zu sein, die älter werden, meiner Nachbarin mehr zu helfen und vieles andere. Also, gute Vorsätze, die man hat, die man auch umsetzt, diesen Weg, dass man diesen Weg auch einschlägt und auch erstmal motiviert dabei ist. Doch irgendwann beginnt man dann nachzulassen. Diese Motivation, diese Freude, die hält dann manchmal nicht so lange an, wie man sich das wünscht und irgendwann ist man müde, vielleicht auch lustlos, anderes lenkt einen ab, anderes ist interessanter und vielleicht auch deutlich attraktiver als das, was man sich vorgenommen hat. Also es ist nicht immer einfach, einen Weg zu gehen und auch dran zu bleiben, also durchzuhalten und diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Im Glaubensleben kann das auch sein. Auch da ist es nicht immer einfach. Auch da gibt es Ermüdungserscheinungen, also Frustration darüber, dass man nicht so recht weiterkommt vielleicht. Oder auch Mutlosigkeit, weil sich bestimmte Dinge auch nach Jahren nicht verbessern, nicht verändern. Dass man keine Lust mehr hat, kein Durchhaltevermögen, den vielleicht manchmal auch schwierigen Weg weiterzugehen. Und auch hier gibt es Ablenkungen, die uns von diesem Weg abbringen können. Ich musste an Jugendliche denken, die auf Konfirmandenfreizeiten oder auch auf Sommerfreizeiten ein Ja zu einem Leben mit Jesus gegeben haben. Und das auch aus tiefstem Herzen und aus vollem Ernst getan haben und diesen Weg mit Jesus durchs Leben gehen wollten. Doch dann irgendwie abgekommen sind von diesem Weg. Vielleicht war er zu anstrengend oder vielleicht war anderes wichtiger, anderes attraktiver. Bei Erwachsenen ist es genauso. Ich denke an Menschen, die so treu und so hingebungsvoll mit Jesus auf dem Weg waren und doch dann aus ganz unterschiedlichen Gründen von diesem Weg abgekommen sind und dieses Ziel, also Jesus, aus den Augen verloren haben. Treu auf dem Glaubensweg zu sein und auch zu bleiben, das ist nicht einfach, das ist herausfordernd. Und zwar nicht nur heute für uns, sondern das war auch schon für die Christen damals so. Auch die hatten Schwierigkeiten. Die ersten Christen, die haben mit der Hoffnung gelebt, auch mit dem Bewusstsein, dass Jesus wiederkommen wird. Und zwar, dass Jesus jeden Moment wiederkommen wird. Das hat er versprochen, nachdem er auferstanden ist, nachdem er in den Himmel gefahren ist. Und das hat den Alltag der Christen bestimmt. Und das war ihre große Hoffnung, Jesus kommt wieder. Und das kann jeden Moment passieren. Doch dann vergingen Jahre und es vergingen Jahrzehnte. Und jetzt war die Himmelfahrt Jesus schon so lange her und Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Und das machte vielen Menschen zu schaffen. damals. Vielen Gemeinden machte das zu schaffen, weil Zweifel aufkam. Und der Glaube wurde müde und man hat sich gedacht, wofür das alles, kommt er überhaupt noch wieder? Und manche haben Jesus den Rücken gekehrt. Und so gab es Gemeinden damals, die, deren Bedrohung war gar nicht die Christenverfolgung von außen, sondern die Bedrohung kam eher von innen, weil sich Müdigkeit breit machte und Menschen erschöpft waren und dadurch auch Konflikte entstanden und Gemeinden sich uneinig wurden. Der Verfasser des Hebräerbriefes hat genau so eine Gemeinde vor Augen, als er seinen Brief geschrieben hat. Er sieht die Schwierigkeiten der Christen in der damaligen Zeit und schreibt ihnen einen Brief, in dem er sie ermahnt, aber vor allen Dingen auch motiviert und unterstützt, dass sie trotz Müdigkeit und auch trotz Frustration weiterhin gemeinsam auf dem Glaubensweg bleiben sollen. Ich lese unseren Predigttext, der steht im Hebräerbrief im 12. Kapitel ab Vers 12. Macht deshalb die erschlafften Hände und die erlahmten Knie wieder stark und schafft für eure Füße gerade Pfade. Denn was lahm ist, soll nicht auch noch fehltreten, sondern geheilt werden. Bemüht euch um Frieden mit allen Menschen und auch um Heiligkeit. Ohne sie wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand hinter die Gnade Gottes zurückfällt. Lasst keinen Spross aus einer giftigen Wurzel aufgehen, sonst richtet sie Unheil an und viele werden durch sie vergiftet. Niemand soll untreu oder gottlos sein wie Esau. Der hat für eine einzige Mahlzeit sein Recht als Erstgeborener verkauft. Ihr wisst ja, als er später den Segen und damit sein Erbe haben wollte, wurde er abgewiesen. Er fand keine Möglichkeit, sein Leben zu ändern, obwohl er unter Tränen danach suchte. Ihr seid nicht vor etwas hingetreten, das man anfassen kann, nicht zu brennendem Feuer, tiefster Dunkelheit und Sturm. Nein, ihr seid zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem. Ihr seid zu Zehntausenden von Engeln gekommen, einer großen Festversammlung, und zur Gemeinde derer, die als Erste geboren wurden und die in den Himmeln aufgeschrieben sind. Ihr tretet vor Gott, der über alle Gericht hält, und vor die himmlischen Geister der Gerechten, die schon zur Vollkommenheit gelangt sind. Ihr tretet vor Jesus, den Vermittler des neuen Bundes, und vor das Blut, mit dem ihr besprengt seid und das machtvoller redet als das Blut Abels. Gebt Acht, dass ihr den nicht abweist, der so zu euch spricht. Dieser Abschnitt des Hebräerbriefes ist überschrieben mit der Glaubensweg der Christen. Der Glaubensweg der Christen, also es geht hier um einen Weg, den die Christen gehen, um einen Weg, der zum Christsein einfach dazugehört. Ganz spannend ist, dass die Christen in der Apostelgeschichte, die ersten Christen, tatsächlich auch so bezeichnet werden, die des Weges sind. Also so hat man die Nachfolger von Jesus bezeichnet, die des Weges sind. Der Begriff Christen entstand erst später. Die des Weges sind, also es ist ein Weg, den die Christen damals und auch wir heute durch diese Welt gehen. Ein Weg, der nicht immer einfach ist und auch auf dem verschiedene Gefahren lauern und der müde machen kann. Und ermutigend dabei ist, dass wir nicht alleine auf diesem Weg sind. Der Text ist überschrieben mit der Glaubensweg der Christen. Da steht nicht der Glaubensweg des Christen, sondern es ist Plural. Es geht um die Gemeinschaft. Wir sind gemeinsam auf dem Weg des Glaubens. Wir sind gemeinsam in der Nachfolge Jesu unterwegs. Nicht still und allein im Kämmerlein jeder für sich, sondern gemeinsam und entschlossen auf dem Weg durch diese Welt hin zu unserer himmlischen Heimat. Denn genau das ist unser Ziel. Und auf diesem gemeinsamen Weg ist der eine für den anderen mitverantwortlich. Es geht um gegenseitige Unterstützung und Motivation, es geht um Begleitung und auch um Verantwortung, die wir für den anderen übernehmen müssen. Denn auf dem Glaubensweg lauern verschiedenste Gefahren und unser Predigttext spricht drei Stück davon an. Zum einen steht in dem Hebräerbrief, darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Damit nicht jemand strauchle, das ist jetzt die Luther-Übersetzung, straucheln, das meint stolpern. Damit nicht jemand stolpert. Das heißt, er muss aufpassen, dass er sich wieder fängt, dass er nicht hinfällt oder sogar liegen bleibt. Stolpersteine auf dem Glaubensweg gibt es genug. Da gibt es Zweifel und da gibt es Anfechtungen im Glauben, gerade in schwierigen Zeiten, gerade in Zeiten, die uns herausfordern. Ein geliebter Mensch stirbt zum Beispiel. Ja, oder wenn eine schwere Krankheit ist, wenn wir allein sind, enttäuscht sind, da kann der Glauben auf der Strecke sein. Da kann man anfangen zu zweifeln und können Dinge in Frage stellen und so kann Glaube tatsächlich sogar verloren werden. Aber manchmal auch im ganz normalen Alltag, ja, da kann es auch schwer sein, treu auf dem Glaubensweg zu bleiben. Da ist nämlich so vieles, was uns beschäftigt. Da ist der Beruf, da ist die Schule, da ist die Familie, da sind Freunde, da sind Hobbys, da ist der Haushalt, der Garten und. Vieles, was uns ganz, ganz viel Zeit und teilweise auch Nerven kostet. Aber so viel Zeit, dass für die Begegnung mit Jesus kaum noch Zeit bleibt. Dass es schwierig ist, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Dass es schwierig ist, in Ruhe Gott zu begegnen, weil es um uns herum meistens gar nicht so ruhig ist. Dass es schwierig ist, regelmäßig zu beten, vielleicht gerade abends noch im Bett, wenn einem dann sowieso die Augen schon zufallen. Auch so im Trubel unseres Alltags kann der Glaube auf der Strecke bleiben. Man gerät auf dem Weg ins Stolpern und verliert den Anschluss. Und Stolpern kann auch ein Zeichen sein, dass jemand müde geworden ist unter den Herausforderungen und auch den Lasten des Alltags, dass jemand ausgebrannt ist und mutlos ist und es gar nicht mehr schafft, den einen Fuß vor den anderen zu setzen. Bei alledem, so der Hebräerbrief, steht die Gemeinschaft der Christen mit in der Verantwortung, dass diese Menschen nicht weiter stolpern, nicht fallen, nicht den Anschluss verpassen, sondern dass sie im Glauben wieder gesund werden, dass sie wieder möglichst mit Freude den Weg mitgehen, dass man gemeinsam den Glaubensweg geht. Und der Hebräerbrief weiß auch, wie das gehen kann. Hier steht, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Es geht um Frieden und es geht um Heiligung. Jagt dem Frieden nach mit jedermann. Das Wort Frieden kommt im Neuen Testament sehr, sehr häufig vor. Auch Paulus benutzt es ganz oft. Und Frieden ist das, was Jesus Christus uns gebracht hat. Und Frieden ist das, was die Gemeinschaft der Christen ausmachen soll, wie wir miteinander umgehen sollen im Frieden. Paulus schreibt im Epheserbrief, dass in der Gemeinde die Einigkeit durch das Band des Friedens bewahrt werden soll, durch das Band des Friedens. Und im Kolosserbrief schreibt er, der Friede Christi regiere in euren Herzen. Finde ich besonders stark, der Friede Christi regiere in euren Herzen. Das heißt, von dem Frieden Christi soll unser Leben und unsere Gemeinschaft bestimmt sein. Unser Handeln und unser Denken, unsere Entscheidungen, der Umgang miteinander, all das soll bestimmt sein von dem Frieden Christi. Frieden mit jedermann, das ist sicherlich nicht einfach. Ja, das kostet Kraft und ist mit Anstrengung verbunden. Und das heißt auch, dass man mal verzichten muss und auch mal nachgeben muss. Das bedeutet auch, dass man vergeben muss. Aber in diesem Frieden kann die Einheit bewahrt werden, wie Paulus es auch sagt. Die Einheit, die so wichtig ist für die Gemeinschaft. In diesem Frieden können Christen miteinander auf dem Weg sein und einander stützen und begleiten und motivieren. Und auch vor dem Fallen bewahren. Und was noch zum gemeinsamen Glaubensweg gehört, ist die Heiligung. Und Heiligung meint, Gott immer ähnlicher zu werden. Also immer mehr so zu leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Treu in der Nachfolge Jesu zu sein. Und auch in allen Bereichen meines Lebens Jesus an erste Stelle zu stellen. Und auch das ist nicht immer einfach. Ganz im Gegenteil, das ist ganz schön schwierig, in dieser Welt genau so zu leben. Aber auch hier kann die Gemeinschaft ja helfen, dass man gemeinsam immer wieder versucht, der Heiligung entgegenzugehen. Dass man einander auch Vorbild sein kann, nicht von oben herab, sondern dass man mit Freude diesen Weg geht und die anderen mitzieht, in der Hoffnung, dass auch sie mit Freude den Weg mitgehen können. Die Verantwortung füreinander ist groß. In Vers 15 steht, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Das heißt, es geht um etwas. Die zweite Gefahr, die der Verfasser hier nennt, lautet so, seht darauf, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Dass nicht eine bittere Wurzel aufwachse. Schnell kann jemand in einer Gemeinschaft unzufrieden sein. Und auch so unzufrieden, dass er seinem Ärger Luft macht und andere mit hineinzieht und insgesamt einfach Unruhe stiftet. Ich habe das vor vielen, vielen Jahren mal erlebt in einem Chor. Das war ein großer und auch echt erfolgreicher Gospelchor. Und da gab es ein Mitglied, was unzufrieden war mit der Leitung des Chores. Und diese Person zog erst Einzelne und dann nach und nach immer mehr Mitglieder auf seine Seite. Und die Atmosphäre wurde immer schwieriger und die Stimmung irgendwann so unerträglich, dass sich der Chor letztlich aufgelöst hat. Solche und ähnliche Fälle gibt es auch bei ganzen Kirchengemeinden, dass es da zu Spaltungen kommen kann. Eine bittere Wurzel in der Gemeinschaft kann großen Schaden anrichten und kann die ganze Gemeinschaft belasten oder sogar zerstören. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse. Spannend ist, dass es hier nicht darum geht, bittere Wurzeln auszureißen und wegzuschmeißen. Es geht darum, dass es in der Gemeinschaft dafür zu sorgen, dass diese bittere Wurzel gar nicht erst aufwächst, gar nicht erst groß wird und gar nicht erst Schaden anrichten kann. Auch dabei geht es darum, in Frieden miteinander zu leben. Es geht darum, füreinander da zu sein, miteinander zu reden, einander zuzuhören und auch frühzeitig Unzufriedenheit dadurch zu erkennen und darauf zu reagieren. Also sich dem anderen anzunehmen, auch wenn es schwer fallen kann manchmal. Und die dritte Gefahr, seht darauf, dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Esau ist eine Gestalt aus dem Alten Testament. Esau ist der Sohn von Isaak, er hat einen jüngeren Bruder, der heißt Jakob. Und Esau ist der Erstgeborene und er bekommt alles, also er ist der Erbe, er bekommt von seinem Vater alles, soll es zumindest bekommen. Und sein Sohn Jakob, das ist ein ziemliches Schlitzohr, sein Bruder Jakob ist ein ziemliches Schlitzohr, der hätte auch gerne dieses Erstgeburtsrecht. Und so nutzt er eine Gelegenheit, als Esau von der Arbeit nach Hause kommt und total kaputt und erschöpft ist und vor allen Dingen hungrig. Und Jakob hat gekocht. Und Esau kommt nach Hause und fragt seinen Bruder, ob er etwas zu essen haben könnte. Und Jakob nutzt diese Chance und sagt, gebe ich dir, wenn du mir das Erstgeburtsrecht gibst. Und Esau sagt, ach, ich sterbe vor Hunger, was soll mir da die Erstgeburt? Und somit verkauft er sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder. Also verkauft alles, was ihm in die Wiege gelegt ist. Das ist das materielle Erbe, aber es ist auch das Oberhaupt der Familie zu sein, die Familie geistlich zu führen. Alles verschleudert er für ein Linsengericht. Für ein Linsengericht, sagt die Bibel. Also ist auch nicht so attraktiv, ne? Aber Geschmäcker sind verschieden. Also ein Linsengericht, Genuss des Augenblicks, könnte man sagen. Ja, was war ihm wichtiger als sein Auftrag, als seine Zukunft, letztlich auch wichtiger als der Segen Gottes, der ihm zustand. Und auch heute ist es bei uns ja eine ganz große Gefahr in dieser Welt. Also was Genuss angeht und Lebensstandard, Luxus, die unbegrenzten Möglichkeiten dieser Welt, dass das das Wichtigste im Leben des Menschen sein kann. Und dass andere Dinge dabei in den Hintergrund rücken, auch Gott. Dass Menschen somit in dieser Welt mit all diesen Verlockungen hängen bleiben und Gott aus den Augen verlieren. Auch wir Christen sind Erstgeborene, die Erstgeborenen Gottes. Er hat uns als Erben eingesetzt. Das heißt, dass er uns ein großartiges Erbe vermachen möchte, ohne dass wir irgendetwas dafür tun müssten, ohne dass wir uns das erarbeiten müssten. Er schenkt es uns einfach. Aber, so steht es hier, wir können dieses Erstgeburtsrecht, dieses Geschenk Gottes an uns verlieren. In dieser Gefahr stehen wir. Vielleicht können wir uns das so vorstellen, wenn ein Lehrer seiner Klasse, jedem einzelnen Schüler, am Anfang des Schuljahres eine 1 gibt. Ohne dass sie irgendetwas dafür getan haben mussten. Sie mussten sich das nicht erarbeiten. Sie bekommen einfach eine 1. Aber ihre Aufgabe ist es jetzt, diese 1 zu halten. Diese 1 zu halten, denn das Zeugnis ist noch lange nicht geschrieben. Auch von Gott bekommen wir eine 1. Ja, er schenkt uns seine Liebe, seine Vergebung, seine Gnade. Er schenkt uns die Aussicht auf eine großartige Zukunft an seiner Seite. Doch auch unser Zeugnis ist noch nicht geschrieben. Sein Urteil über uns ist noch nicht gesprochen. Deswegen das Erstgeburtsrecht Gottes nicht verlieren. Diese Verantwortung gilt nicht nur für mich, sondern gilt auch für meine Mitmenschen, für meine Geschwister. Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Das heißt, seht darauf, dass nicht einer in dieser Welt hängen bleibt. Wegen des Genusses des Augenblickes. Letzten Sonntag im Gottesdienst im Kulturzentrum ging es um den Staffelstab. Der Staffelstab, der weitergegeben wird. Also Menschen hören von Jesus, ja, und beginnen zu glauben und geben diese frohe Botschaft an andere weiter. Das Heil breitet sich aus, die Botschaft von Jesus breitet sich aus. So soll es sein und das ist großartig. Aber wir sehen in diesem Predigttext, dass das Weitergeben, dass das nicht ausreicht. Wir stehen in der Verantwortung, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, gemeinsam mit ihnen auf dem Weg zu sein und auf sie zu achten. So wie Jesus es auch getan hat mit seinen Jüngern. Olli hat es, ich weiß nicht mehr so genau, ich glaube 12, 24, 3 oder in einer anderen Reihenfolge, ich weiß es nicht mehr genau. Aber Jesus hat sich in 12 Männern investiert, 24 Stunden lang am Tag und das 3 Jahre lang. Also Jesus hat die Jünger begleitet, so lang und so intensiv, hat sie geprägt, hat sie immer wieder motiviert und war an ihrer Seite. Und Christsein heißt, gemeinsam auf dem Weg zu sein, immer wieder den Frieden zu suchen, gemeinsam Jesus ähnlicher zu werden, sich nicht ablenken lassen und gemeinsam zum Ziel zu gelangen. Und ein Bild zum Abschluss. Da ist eine Bergsteigergruppe. Ja, eine Gruppe, die schon in der Morgendämmerung losmarschiert ist, gewandert ist, viele, viele Stunden geklettert, gekraxelt, oft auf unebenen Wegen und teilweise war es sehr, sehr anstrengend und auch herausfordernd. Und dann endlich waren sie am Ziel, oben, ganz oben auf dem Gipfel. Und ein herrlicher Ausblick tut sich ihnen auf. Sie stehen gemeinsam auf diesem Gipfel und bestaunen diese wunderschöne Aussicht. Doch dann sagen sie zueinander, wie schade. Schade, dass das jetzt nicht die anderen sehen können. Schade, dass nicht alle aus der Gruppe hier sind. Ja, es fehlen einige. Manche haben unterwegs aufgegeben. Es war ihnen zu anstrengend. Ja, sie waren zu erschöpft. Sie blieben zurück und niemand war da, der sich so wirklich um sie gekümmert hat. An einer Wegkreuzung hat ein Nachzügler den falschen Weg erwischt. Es war niemand mehr da, der ihm den richtigen Weg sagen konnte. An einer anderen Wegkreuzung gab es Auseinandersetzungen, welches jetzt der richtige Weg war. Und jeder wollte Recht behalten und es wurden andere Wege gewählt. Man ist nicht mehr zusammengeblieben. Manche haben den Weg gewählt, der besser und einfacher erschien. Und so sind sie jetzt am Ziel. Der Rest dieser Gruppe da oben auf dem Gipfel des Berges. Sie erleben diesen herrlichen Ausblick, diese einmalige Schönheit, doch einige fehlen. Auf dem Glaubensweg der Christen gibt es ein herrliches Ziel. Davon schreibt der Hebräerbrief und ich lese da nochmal ein ganz paar Verse vor. Ihr seid zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem. Ihr seid zu Zehntausenden von Engeln gekommen, einer großen Festversammlung und zur Gemeinde derer, die als Erste geboren wurden und die in den Himmeln aufgeschrieben sind. Ihr tretet vor Gott und vor die himmlischen Geister der Gerechten. Ihr tretet vor Jesus, den Vermittler des neuen Bundes. Das himmlische Jerusalem, himmlische Heerscharen treten vor Gott und wir treten vor Jesus. Doch vielleicht gibt es an diesem Ziel noch eine Frage an uns. Vielleicht werden wir gefragt, wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester im Glauben? Wo sind die, mit denen du unterwegs warst? Wo sind die, mit denen du begonnen hast, Jesus nachzufolgen? Wo ist der, der sonntags so oft neben dir saß? Wir sind gemeinsam als Christen auf dem Weg, in der Nachfolge Jesu durch diese Welt hin zu einem herrlichen Ziel. Und dabei sind wir füreinander verantwortlich. Seht darauf, dass nicht jemand stolpert und zurückbleibt. Seht darauf, dass kein Neid und kein Streit und kein Hass entsteht. Seht darauf, dass sich niemand in dieser Welt verliert. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt. Amen.